Hallo und herzlich willkommen bei den Predigt-Buddies. Hallo Lea, ich freue mich, dich zu sehen. Du scheinst etwas wohler auf als beim letzten Mal.
Hallo Anja, ich freue mich auch. Meine Stimme ist immer noch so ein bisschen, als wäre ich mit Whiskys und Zigarren unterwegs. Aber ich schlucke keine Rasierklingen mehr. Das ist schon mal dienlich auf jeden Fall.
Sehr gut. Whisky mag ich, Zigarre finde ich eklig. Wir haben es heute mit dem letzten Sonntag in der Vorpassionszeit zu tun. Ab nächsten Sonntag beginnt die Passionszeit. Heute ist nochmal das Thema Vorpassion. Esto mihi, sei mir ein starker Fels, so heißt dieser Sonntag. Aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18, Vers 31, stammt der Wochenspruch. Da spricht Jesus zu seinen Jüngern: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Lukas-Evangelium, das ist die dritte Todesankündigung von Jesus. Und im Kontext oder im Nachsatz steht dann, wenn man da mal so reinguckt, Lukas 18, dass die Jünger nicht verstanden, was er meint. Und das ist ja was wir, ein Motiv, dem wir häufig begegnen bis heute. Was meint Gott eigentlich? Was meint Jesus mit dem, was er sagt? Und das könnte auch passieren, wenn wir den Text uns anschauen, den Predigttext im Markus-Evangelium, der auch jesuanische Worte transportiert. Du liest uns diesen Text. Nach welcher Übersetzung liest du ihn uns?
Ich lese ihn nach der Basisbibel aus dem Markus-Evangelium, 8. Kapitel und die Verse 31 bis 38. Danach begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, was Gott mit ihm vorhatte. Der Menschensohn wird viel leiden müssen. Die Ratsältesten, die führenden Priester und die Schriftgelehrten werden ihn wie einen Verbrecher behandeln. Sie werden ihn hinrichten lassen, aber nach 3 Tagen wird er vom Tod auferstehen. Das sagte er ihnen ganz offen. Da nahm Petrus ihn zur Seite und fing an, ihm das auszureden. Aber Jesus drehte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus streng zurecht. Weg mit dir, Satan, hinter mich. Dir geht es nicht um das, was Gott will, sondern um das, was Menschen wollen. Dann rief Jesus das Volk und seine Jünger zu sich. Er sagte: Wer mir folgen will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sich aber zu mir und der guten Nachricht bekennt und deshalb sein Leben verliert, wird es erhalten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert? Was kann ein Mensch einsetzen, um sein Leben dafür einzutauschen? Denn wer sich nicht zu mir und meinen Worten bekennt, vor dieser treulosen und schuldbeladenen Generation, der muss wissen, der Menschensohn wird sich auch nicht zu ihm bekennen, wenn er wiederkommt in der Herrlichkeit seines Vaters und mit den heiligen Engeln.
Amen.
Findest du? Ich hätte da noch ein paar Fragen.
Ja, also absolut. Dieses Amen ist eher so ein hilfloses Amen. Vielleicht muss man sich ein bisschen in den Text hineindenken, indem wir mal dran ganz kurz draufschauen, was ist das Markus-Evangelium? Zu welcher Zeit geschrieben? Was sind so die äußeren Umstände, die politischen, die religiösen? Wer ist der Adressatenkreis? Ganz, ganz kurze Eingrenzung oder ein kurzes Abstecken des Territoriums. Also vermutlich so um 70 nach Christus ist dieser Text entstanden. Der jüdische Krieg gegen das Römische Reich war, sagen wir mal, suboptimal für die jüdische Bevölkerung verlaufen, denn Jerusalem wurde eingenommen. Und unser Evangelist Markus bemüht sich, diese apokalyptischen Erwartungen und Befürchtungen, die aufkeimen aufgrund dieser großen Katastrophe, dass Jerusalem eingenommen ist, abzudämpfen. Die Gemeinde, mit der wir es zu tun haben, ist eine wahrscheinlich sehr stark heidenchristliche Gemeinde mit einer hohen Anbindung an jüdische Tradition und mit einer hohen Verbundenheit. Die verfolgten Gemeinden sollen gestärkt werden und, was auffällig ist, das Doppelgebot der Liebe. Das ist so offenbar so ein Kristallisationspunkt im Markus-Evangelium. Darauf läuft es hinaus und darauf laufen die Diskussionen und Debatten mit den Vertretern des Judentums, mit den Tora-Gelehrten hinaus. Ja, und die Tora gilt nicht mehr so als Kultgesetz, sondern als ethische Weisung. Ist sehr wichtig, die Tora, aber eben nicht als Kultgesetz. Bei Markus wirkt Jesus ausdrücklich auch im Gebiet der Heiden. Ausdrücklich, ganz wichtig, denn ausgerechnet der römische Centurio spricht unter dem Kreuz von Jesus als: Siehe, dieser war wirklich Gottes Sohn. Die Geschichte, die du vorgelesen hast, beginnt ja mit danach. Das heißt, davor muss es was gegeben haben. Und davor ist diese Situation, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist und er fragt sie: Was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann haben die Leute eine Menge Ideen und dann fragt Jesus: Und was sagt ihr, wer ich bin? Und dann sagen die Jünger: Du bist der Sohn Gottes, der Messias. Und dann sagt Jesus: Ja, redet nicht darüber. Schweigegebot. Mir ist aufgefallen, dass Jesus von dem Menschensohn erzählt, der leiden wird und das aber total distanziert erzählt. Sehr nüchtern in der dritten Person. Er wird viel leiden. Er wird hingerichtet werden oder sie werden ihn hinrichten lassen und er wird nach 3 Tagen auferstehen. Wirklich überraschend distanziert. Vielleicht muss es auch sein, wenn man so eine Geschichte erzählt. So viel erstmal von meiner Seite. Wo dockst du an? Oder was liegt dir quer?
Also andocken tue ich bei Petrus. Also dass ich merke, ich bin sofort im Team Petrus. Sofort. Also es ist ja anmaßend zu sagen, ich würde ihn so gut verstehen, aber wenn ich es könnte, würde ich sagen, ich verstehe ihn so gut, ja. Wenn ich mir das so vorstelle, der hat sich da von Jesus rufen lassen, ne? Also das ist ja auch im Markus-Evangelium dieses, sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Mhm. Also er und sein Bruder. Er hat sich sofort von Jesus in die Nachfolge rufen lassen. Und manchmal denke ich so darüber nach, können wir jetzt heute nicht vertiefen. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, für den ich sofort alles stehen und liegen lassen würde. Natürlich lesen wir dann auch weiter, naja, sie waren noch in ihrem Haus und so schnell war der Abbruch alles nicht und die Schwiegermutter wird noch gerettet und so weiter. Ich finde, ich bin im Team Petrus, weil ich das so nachempfinden kann. Da ist jemand, der hat sich von Jesus rufen lassen, der ist in diese Nachfolge gegangen und dann erleben die all diese krassen Dinge, die erleben, wie Jesus Christus so viele heilt, wie die Dämonen sich vor diesem Jesus fürchten und er treibt die Dämonen aus. Die Dämonen erkennen den Jesus Christus noch, bevor Menschen ihn erkennen. Dann heilt er so viele. Ob es um Aussatz geht, ob es um eine verkrümmte oder gelähmte Hand geht. Du erlebst das, was Jesus Christus für eine Vollmacht hat. Das ist ja das, was auch die Menschen im Markus-Evangelium sagen. Da predigt plötzlich einer und der hat die Macht Gottes. Der hat eine ganz andere Ausstrahlung und wird ganz anders, wenn der redet und wir sind tief berührt. Mhm. Und dann kommt Jesus mit so einer Ankündigung und dass du dann sagst, ja Moment, das kann doch noch nicht entschieden sein. Bei deiner Macht, bei deiner Vollmacht, das kann doch nicht. Das glaube ich nicht, dass das jetzt kommt. Unsere Geschichte kann doch da jetzt nicht so zu Ende gehen. Und ich verstehe so, dass er in den Widerstreit geht und sagt, Jesus Christus, so stelle ich mir das vor, das kann nicht entschieden sein. Es muss einen anderen Weg geben. Also wo ich ganz stark andocke ist, ich merke, ich bin sofort im Team Petrus.
Ist auch so sympathisch, ne, dass hier ja steht, dass Petrus ihn zur Seite nimmt. Das ist ja was Typisches. Also wenn man persönlich betroffen ist, dann kann man ja direkt rausplauzen und sagen, ey, was geht denn bei dir? Was stimmt denn da nicht mit dir? Oder man sagt, ganz bewusst nimmt man den Menschen, wenn man ein bisschen empathischer ist, nimmt man den Menschen zur Seite und sagt, komm, ey, lass uns mal reden. Was läuft denn da gerade? Irgendwie ist es total blöd. Und es wird ja nicht erzählt, was Petrus gesagt hat. Nur er fing an, ihm das auszureden. Wir hatten es ja neulich von dem Seewandel von Petrus, auch so ein cooler Petrus Move und da wendet sich ja Petrus auch an Jesus, um ihn als Gegenüber zu haben, sagt nicht zu seinen Kumpels, kommt mal ran hier, helft mir mal, ich sinke. Und auch diesmal geht er nicht erst mit seinen Kumpels ins Gespräch, was hat denn Jesus da gesagt, sondern er spricht ihn direkt an, ne, und nimmt ihn zur Seite unter 4 Augen. Unter 4 Augen klärt man die Dinge, die einen bewegen, finde ich. Also das, was mich persönlich betrifft, kläre ich nicht in der großen Runde. Da gehe ich mit dem Menschen, in dem Fall mit Jesus, ins persönliche Gespräch. Das berührt mich auch sehr.
Ja, also auch genau das, also dass Petrus ihm, so stelle ich mir das vor, sagt, das kann nicht dein Ernst sein. Und das finde ich, das stimmt, was du sagst, er versucht es mit Jesus Christus zu klären und nicht erstmal unter den Jüngern selbst. Mhm. Das stimmt auf jeden Fall.
Ja, ich finde halt sehr krass, also die Reaktion von Jesus ist wieder so eine irritierende. Das ist ja nicht das erste Mal, dass Jesus wirklich irritierend reagiert. Und dieses, weg mit dir, Satan. Also das ist so eine krasse Ansage. Also ich würde jetzt ungern als Satan bezeichnet werden, auch wenn ich natürlich weiß, dass der Satan, wie Jesus hier ihn ausspricht, nicht der mit dem Hinkefuß und dem langen Schwanz und den roten Hörnern ist, sondern eben wirklich tatsächlich der Versucher. Ja, der ist damit gemeint, der einem weismachen möchte, einem Jesus ja auch in den 40 Tagen Wüste fasten und beten. Da kommt ja auch der Versucher, der Jesus dann eben alle möglichen Angebote macht, damit er aus dieser Misere rauskommt. Und ich verstehe schon, dass Jesus ja deswegen ja dieses sehr distanzierte, der Menschensohn wird und er wird, sie werden ihn hinrichten und er wird nach 3 Tagen auferstehen und so weiter. Das ist ja super distanziert, das hat ja auch was mit einem Selbstschutz zu tun. Das zeigt mir auch die Menschlichkeit von Jesus. Wenn mich etwas sehr, sehr bewegt, dann weine ich. Und wenn ich nicht weinen kann, weil die äußeren Umstände es verbieten, dann muss ich in eine große Distanz dazu gehen. Und das gehört sicherlich auch mit dazu, zu dieser Reaktion, die sehr harsch ist. Weg mit dir, Satan, hinter mich. Geh mir aus dem Angesicht. das zeigt für mich ein bisschen, deutet ein bisschen darauf hin, dass Jesus da überhaupt nicht gefasst ist. Der weiß, was ihn erwartet. Wenn ich richtig weiß, ist das die erste Leidensankündigung bei Markus, diese Geschichte. Und er weiß, was ihn erwartet und sagt dann, also pass auf, damit setze ich mich jetzt nicht auseinander. Da bin ich lieber, bleibe ich in der Distanz. Ich docke da an, ich will auch das, was Menschen wollen. Das sagt er, ja, dir geht es um das, was Menschen wollen, nicht um das, was Gott will. Und ich frage mich halt, können Menschen das überhaupt? Kann es Menschen in solcher, wie du ja eben sehr schön beschrieben hast, in solcher bedrängenden Situation um das gehen, was Gott möchte, wenn Gott möchte, dass diese nahe Beziehung, dieses Miteinander ein Ende findet? Da würde ich jetzt auch eher im Team Petrus spielen, um es mit deinen Worten zu sagen.
Also Satan kannst du ja übersetzen mit Störenfried. Sei jetzt nicht der Störenfried, sei jetzt nicht der Durcheinanderbringer. Wenngleich ich ja eigentlich finde, dass Jesus Christus hier der Störenfried ist, ne? Weil der stellt ja jetzt den Frieden in dem Miteinander, in dem immer so weiter. Und ich glaube auch, dass Jesus ihm klar machen möchte, dieses stell dich hinter mich. Also es ist auch wieder eine Einladung zu vertrauen. Das hatten wir jetzt all die Wochen. Also lass es laufen, was jetzt kommt, weil da bin ich wieder, Gott hat doch noch so einen Ass im Ärmel, ne? Also vertrau Gott, auch wenn das jetzt was passiert wird, das wird jetzt richtig krass, aber versuche zu vertrauen und lass es laufen. Was natürlich mega herausfordernd ist, keine Frage.
Ja, und dann erzählt Jesus, wie es weitergeht. Mit vielen Worten erzählt er, wie es weitergeht und mit so einem Halbsatz. Nach 3 Tagen wird er vom Tod auferstehen. Ist so ein Halbsatz, wie so ein Appendix. Im Übrigen, das ist noch nicht das Ende. Das ist so, als wenn man in so einem Film, es ist ja, heutzutage werden ja Filme immer so gedreht, dass man am Ende des Films nach dem Abspann nochmal einen Ausblick auf das bekommt, was noch gewesen hätte sein können oder was im nächsten Film kommen wird. Und ein bisschen kommt mir dieses so, aber nach 3 Tagen wird er vom Tod auferstehen, wie so dieser Appendix vor. Wenn du zu früh aus dem Film raus gegangen bist, hast du halt Pech gehabt. Dann fehlt dir diese nicht total irrelevante Information. Die kann man auch schnell überhören. Und ich könnte mir vorstellen, dass Petrus das überhört. Also ich würde es überhört haben. Bin mir ganz sicher. Ich würde nur dieses bombastische, wie ein Verbrecher behandelt. Und dann werden sie ihn hinrichten lassen und so. Das sind einfach so krasse Informationen, dass so ein Halbsatz, nach 3 Tagen geht es weiter, das funktioniert einfach nicht an der Stelle. Ja? Also ich verstehe das wirklich sehr. Ganz spannend finde ich, aber da müssen wir mal im Text noch weitergehen, denn es ist ja erst die Hälfte des Textes, dass Jesus dann das Volk ruft und seine Jünger. Sie sind in den Dörfern unterwegs bei Caesarea. Also vielleicht gibt es da mittlerweile wieder eine Menschenansammlung. Das kann ja sein. Also jedenfalls ruft er ja das Volk und seine Jünger zusammen und macht doch nochmal so eine missionarische Rede. Ne? So, wer mir folgen will, darf nicht an seinem Leben hängen. Weil ich so gerne lebe, ja, habe ich mich früher angesichts dieses Textes nicht gerade gut gefühlt und habe, als ich für diesen Podcast und auch für die Predigt dazu darüber nachgedacht habe, nicht an seinem Leben zu hängen, bedeutet ja vielleicht auch, nicht an seinem Leben zu hängen, so wie es mir jetzt vertraut ist. Das hast du vorhin ja auch schon gesagt, ist ja auch ein Satz, den ich so wertvoll finde. Dieses immer so weiter ist die Katastrophe. Also an dem immer so weiter zu hängen, bedeutet ja stillzustehen, nichts verändern zu können. Und da lädt ja Jesus eigentlich ein, dass das Liebgewordene, dass man das loslässt, weil es... Also er sagt, wer sich zu mir und der guten Nachricht bekennt und deshalb sein Leben verliert, der wird es erhalten. Ich finde, das ist echt kryptisch, aber ich glaube nicht, dass das eine Aufforderung dazu ist, das Leben tatsächlich also aktiv verlieren zu wollen, im Sinne von, ich will nicht mehr leben, ich will nicht mehr auf dieser Erde sein, ich will nicht mehr atmen, mein Herz soll nicht mehr schlagen, sondern eher bereit zu sein, das, was mir lieb und vertraut ist, loszulassen, weil es etwas gibt, was noch größer ist.
Ja, also ich verstehe das Markus-Evangelium so. Jesus Christus hat ja die Mission, den Auftrag, die Botschaft zu sagen, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Ne? Es ereignet sich jetzt und wir haben natürlich dieses schon jetzt und noch nicht Ding so. Aber das ist das Bestreben von Jesus, den Leuten klarzumachen, jetzt verändert sich was, weil jetzt kommt das Reich Gottes. Das Reich Gottes richtet sich auf. Mhm. Und deswegen ist es ja auch Jesus so wichtig, auch zu sagen, erzählt erstmal niemanden davon. Also dieses Messias-Geheimnis, haltet den Ball flach, wenn ihr geheilt worden seid. Und ich glaube, Jesus versucht hier jetzt klarzumachen, es passiert jetzt wieder etwas und das ist ganz krass, aber es ist im Heilsplan Gottes eingerechnet oder das verhindert nicht den Heilsplan Gottes, sondern das Reich Gottes richtet sich trotzdem auf. Und es wird dieses Leid wird für viele Menschen eine positive Auswirkung haben und zum Heil werden. Und so verstehe ich das. Und ich habe jetzt auch gemerkt, dieses, wer sein Leben festhält und gewinnen will, der wird es verlieren, dass ich das jetzt ein bisschen mit Jeremia 9 im Hintergrund höre. Also was wir da auch besprochen haben, dieses, wenn du dich rühmen willst, dann rühme dich, dass du Gott kennst. So, und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dieses leugne dich selbst, ich höre das so auf dieser Ebene, auch wieder mit diesem Zitat, es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Also zu sagen, in meinem Leben glaube ich, dass es Gott gibt, dass es einen Gott gibt, der über mir steht und mit mir geht. Und dass eben nicht ich die höchste Instanz in meinem Leben bin und nicht das größte Ich auf dieser Welt, sondern es gibt einen Gott, und das anzuerkennen, das heißt, es gibt einen Gott, der mitreden darf, der mich auch in Frage stellen darf. Alleine dieses, es gibt einen Gott, der für mich von absoluter Bedeutung ist, ist für mich eine Art und Weise, also eben nicht zu leugnen oder nicht am Leben festzuhalten, was gelebt wird, als wäre ich die größte Instanz und das größte Ich, das existiert. Das ist noch ein bisschen schwammig, aber so, ich höre das jetzt so ein bisschen mit dem Jeremia-Text im Hintergrund von vor kurzer Zeit.
Ja, das passt auch total gut, weil der alttestamentliche Lesungstext ist aus dem Propheten Amos. Und da ist so, also ich, da ist so wieder so ganz klar, ich hasse eure Feste und ich verabscheue eure Schlachtopfer, ja, und so, ja, und dann am Ende des Amos-Textes als Lesungstext, es ströme das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Und ich habe mir halt gefragt, also Jesus sagt ja zu Petrus, dir liegt nicht an dem, was Gottes Wille ist, sondern du willst das, was Menschen wollen. Und die Frage ist, was ist denn Gottes Wille? Und das erkennen wir, wenn wir den neutestamentlichen Lesungstext nochmal dazu haben. 1. Korinther 13. Das ganze 13. Kapitel als neutestamentliche Lesung. Wenn ich mit Mensch und Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle und so weiter und so fort. Also es geht Gott immer und immer wieder um die radikale Liebe. Es gibt nichts Wichtigeres im Willen Gottes als die radikale Liebe, die wirklich, also Jesus dazu bringt, sein Leben zu geben für seine Freunde und auch für die, die noch nicht seine Freunde sind, sie aber eines Tages hoffentlich werden. Und diese radikale Liebe, die uns dazu bringt, uns selbst zu verleugnen, denn unser Interesse, urmenschliches Interesse ist auch immer, unterm Strich zähle ich. Zuerst komme ich und dann komme ich und pausenlos geht. Das ist doch die normale menschliche Reaktion. Ich will dafür sorgen, dass bei mir alles in Ordnung und alles seinen rechten Weg geht. Aber die radikale Liebe von Gott sorgt dafür, und damit sind wir wieder bei Jeremia, die radikale Liebe sorgt dafür, dass eben tatsächlich die Gerechtigkeit Gottes sich über mein menschliches Rechtsempfinden stellt. Und sich nicht drüber stellt, indem es mich unterdrückt, sondern indem es wirbt darum, dass ich mich dem Recht der Gerechtigkeit Gottes anvertraue.
Ja, und es ist auch so, also du hast ja gesagt, warum erzählt Jesus das so nüchtern? Ne? Kann man so sehen, das ist, glaube ich, auch ein bisschen die Art und Weise, wie das Markus-Evangelium ja geschrieben ist. Das ist ja sehr reduziert an vielerlei Stellen. Und ich glaube aber, es ist ja dieses griechische Freundschaftsideal, ist ja ganz klar eben Wissen nicht zurückzubehalten. Das ist ja auch das, was wir dann im Johannesevangelium so ganz stark haben. Ne? Ich habe nichts, was der Vater mir gesagt hat, zurückbehalten. Ich habe euch alles, mit euch alles geteilt, was ich weiß. Und darum ist das für mich auch ein sehr freundschaftlicher Akt von Jesus, dass jetzt seinen Jüngern so mitzuteilen, dass es kommen wird, auch wenn es hammerhart ist.
Ja, das stimmt. Ich finde, ich muss ganz kurz widersprechen zum Thema, das ist vielleicht auch typisch markinisch, dass es so distanziert gesprochen ist. Die ganze weitere Rede, ja, wer mir folgen will, ist total persönlich. Sehr ausführlich, sehr persönlich, sehr, sehr nah. Ne? Du musst dein Leben verlieren. Und so, also da spricht ja Jesus schon davon, dass die Menschen das mit ihm zu tun haben und nicht mit irgendeiner dritten Person. Aber das ist nur am Rand. Also ich glaube tatsächlich, dass sich in dieser distanzierten Erzählung zu Beginn des Predigttextes auch eine Erschütterung von Jesus zeigt. Aber ich kann mich irren. Wir müssen mal zum Schluss kommen und wir müssen meine Überschrift finden.
Das ist alles überhaupt kein Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe, aber es ist eher eine Ergänzung.
Ja, vielleicht eine Ergänzung, ja. Ja, eher eine Ergänzung. Genau, du hast recht. Ja, wenn wir das predigen würden, was wir beide nicht tun, wie wir eben festgestellt haben im Vorgespräch, was wäre so der Schwerpunkt? Was würdest du sagen, wo würdest du wahrscheinlich ein bisschen tiefer nochmal graben?
Also ich glaube, ich würde starten mit diesem, ich bin total im Team Petrus. Mhm. Und dann würde ich versuchen, aus dem Markus-Evangelium heraus zu entfalten, was ist die Einladung Jesu, darauf zu vertrauen, dass es zwar jetzt hammerhart wird, aber dass es eingebettet ist in den Heilsplan Gottes. Das ist jetzt noch alles sehr abstrakt. Und dann würde ich, glaube ich, eben das nochmal verlinken und sagen, okay, wir haben darüber gesprochen, über Jeremia 9, dass wer sich rühmen will, der rühme sich, dass er Gott kennt. Also alleine dieses Ding, dass es Gott gibt und ich bin es nicht, verändert die Art und Weise zu leben und verändert meinen Blick auf mein Leben und auf diese Welt. Mm. Und ich glaube, da komme ich diesem Thema Leugnen auf die Spur, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass es ein bisschen anders so von Jesus Christus geschrieben worden ist. Aber es geht ja tatsächlich eben darum, wie gewinne ich denn das Leben? Mm. Wie kann ich das Leben in der Fülle haben, um es mit Johannes zu sagen? Und ich glaube, darum ging es Jesus Christus und das würde ich versuchen herauszuarbeiten und da wäre wohl noch ein kleines Stück Arbeit vor mir. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, leider. Und du?
Ja, ist ja schon eine ganze Menge. Also ich glaube, ich würde tatsächlich dieses, wenn ich diesen Text predigen würde, würde ich auf jeden Fall ihn mit Amos verknüpfen. Mit dem Willen Gottes, der möchte, dass Recht und Gerechtigkeit, und das korrespondiert ja auch mit Jeremia, dass Recht und Gerechtigkeit fließen, wie ein nie versiegender Bach sogar strömen. Und dass der Wille Gottes tatsächlich diese überbordende, radikale Liebe ist, die sich selbst verleugnet, die eben nicht zuerst komme ich oder unterm Strich zähle ich im Blick hat, sondern wirklich guckt, was ist auch für den anderen gut und wichtig. Und dabei natürlich auch das Team Petrus, das geht mir schon auch nah, ne? Dass er auch in dieser sensiblen Situation, die er sicherlich erschütternd ist, es ist wie gesagt die erste Leidensankündigung, dass er da den Freund zur Seite nimmt und sagt, ey, lass uns noch mal reden. Wie gut ich das verstehen kann. Ich glaube, davon würde ich herkommen, von diesem, diese innere Haltung von Petrus zu Jesus ist und dann eben zu gucken, was ist denn eigentlich der Wille Gottes? Und das ist radikale Liebe. Alle Beteuerungen und alle schönen Feste und Partys bringen nichts, wenn die Liebe fehlt. 1. Korinther 13. Aber ich predige den Text ja nicht.
Auf jeden Fall. Aber wir merken, ne, Passionszeit, es wird schwerfälliger, ne?
Wird es, ja, wird es. Es wird auch spannend für die nächste Woche dann. Habe ich schon mal ein bisschen vorgespickt. Es wird ein spannender Text, da freue ich mich auch schon drauf, das mit dir zu besprechen. Jetzt erstmal hoffe ich sehr, dass unsere Hörerinnen und Hörer was damit anfangen können, mit dem, was wir uns gedacht haben. Ich hoffe sehr, dass der Segen Gottes in Fülle fließt, Recht und Gerechtigkeit und Segen. Und dass du deine Whisky-Stimme noch ein bisschen ablegen kannst, das wünsche ich dir. Beim nächsten Mal mit klarer Lea-Stimme hier wieder beieinander sitzend.
Und voller Inspiration. Es wird ein ganz neuer Podcast, wird es. Da kommt hier der Frühling in unseren Podcast, wenn meine Stimme wieder da ist.
Ja. Gut, dann alles Liebe und bis zum nächsten Mal.
Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.
Bis nächsten Montag mit den Predigt-Buddies.